Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist Volkswagens Tech-Offensive. Ein Hoffnungssignal für die gesamte deutsche Industrie. Es ist Freitag, der 12. März 2021.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Vodafone Business. Jedes Business braucht einen zuverlässigen Internetanschluss. Und die Umstellung zu einem neuen Kabel-Internetanschluss muss reibungslos und ohne Ausfallrisiko funktionieren. Dafür gibt's den Vodafone-Wechselservice. Sorgenfrei und einfach ins Gigabit-Netz. Der Wechsel lohnt sich für Geschäftskunden aktuell besonders. Bis zu 1000 Mbit pro Sekunde und die ersten 6 Monate für 0 Euro Grundgebühr. Mehr dazu später oder jederzeit auf vodafone.de/businesscable.
Beginnen wir heute mal mit einem Zitat. Zitat Anfang. Wir werden Volkswagen in den nächsten Jahren so stark verändern wie nie zuvor. Zitat Ende. Gesagt hat es kürzlich Ralf Brandstätter, Chef der Marke VW, der wichtigsten Marke des Volkswagen-Konzerns. Brandstätter hat das auch ein wenig konkretisiert und das hörte sich alles sehr nach Zukunft an. Der Konzern will mit Daten Geld verdienen und seinen Kunden künftig Software-Services anbieten, ebenfalls gegen Geld natürlich. Bei fast allem, was der größte deutsche Industriekonzern derzeit kommuniziert, spielen die Begriffe Tech und Software eine Rolle. Und damit genau die beiden Themen, über die sich praktisch derzeit alle Industriestrategen in Deutschland den Kopf zerbrechen. Schafft der starke industrielle Kern Deutschlands, der die Basis unseres Wohlstands ist, den Sprung in das Tech- und Software-Zeitalter? Oder werden wir zu einem Industriemuseum? Diese Frage und die Frage, welche Rolle das Beispiel Volkswagen dabei spielt, wollen wir heute diskutieren und analysieren. Wir, das sind Michael Freitag, Autoexperte des Manager-Magazins und Autor der großen MM-Analyse Mission Tech, wie Volkswagen seine Zukunft plant. Guten Morgen, Michael.
Moin, Sven.
Und das ist Martin Noé, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin.
Hallo, Sven.
Michael, wenn man den VW-Strategen wie Konzernchef Herbert Diess oder VW-Markenchef Ralf Brandstätter so zuhört, dann könnte man fast den Eindruck gewinnen, die Produktion von Automobilen auf 4 Rädern, das wird zu einer Nebensache. Ist das so?
Nein, kein bisschen. Das Kerngeschäft von Volkswagen wird in 5 Jahren und auch in 10 Jahren noch sein, Autos zu bauen und Autos zu verkaufen. Software, Elektroantrieb, all diese Dinge brauche ich, damit ich die Autos weiter verkaufen kann. Sonst, wenn ich das nicht habe in gewünschter Qualität, dann werde ich nicht bestehen im Wettbewerb.
Aber wie wird sich das Produktauto denn ändern?
Naja, ich gehe mal nochmal zu dem Satz vom Anfang. Mit Autos, mit Daten Geld verdienen. Da dreht sich bei mir ein bisschen der Magen um. Was heißt das denn? Das heißt ja, so verstehen das zumindest viele, ich fahre mit meinem Auto am McDonald's vorbei, bekomme vom superkundigen Navigationssystem den Hinweis, da ist ein McDonald's, dann spüre ich Hunger und dann bezahlt McDonald's Volkswagen Lizenzgebühr dafür, dass ich da hingehe. Das wird so nicht funktionieren. Die Autos werden aber über ganz neue Software zum Beispiel stets melden können an Wetterdienste zum Beispiel. Wie ist das Wetter? Wie sind die Straßenverhältnisse? Für sowas kann ich eventuell Geld einnehmen. Noch zentraler ist aber, dass ich heute schon Technologie für autonomes Fahren zum Beispiel, Kameras, Radargeräte in die Autos einbaue. Tesla macht das schon. Und dass ich später dann, wenn die Software soweit ist, diese Software freischalte und dann können die Autos, die ich heute verkaufe, in 5 Jahren autonom fahren oder sicherer fahren, wenn es noch nicht vollautonom ist. Damit kann ich Geld verdienen dann später über Lizenzgebühren, über Softwarepakete, die dann vielleicht auch 5.000 bis 6.000 Euro kosten. Da liegt das Geld.
Also das große Schlachtfeld wird sein, wer schafft es besser, autonomes Fahren anzubieten?
Ja, autonomes Fahren ist ganz zentral. Ich kann natürlich auch andere Softwarepakete verkaufen. Wenn ich eine bessere Straßenlage verkaufen kann oder bessere Beschleunigung, dann kann das auch Geld bringen. Aber autonomes Fahren ist schon der nächste ganz große Schritt.
Das große Thema der Jahre 2018 bis 2020, vielleicht sogar auch 2021 noch, war ja die Antriebsart und die Frage, können die deutschen Hersteller auch etwas anderes als Verbrenner können sie Elektro. Ist die Frage eigentlich geklärt? Rückt das in den Hintergrund?
Nein, das rückt noch nicht in den Hintergrund. Bislang haben wir viele Ankündigungen, was kommen wird an elektrischen Fahrzeugen. Aber diese Autos sind ja alle noch nicht auf der Straße. Die müssen ja erstmal beweisen, dass sie wirklich so gut sind. Es gibt Autos wie den Porsche Taycan, da schwärmen alle, die damit fahren. Digital ist das vielleicht noch nicht ganz so gut, wie es bei Tesla ist. Aber Fahrvergnügen, alle sind begeistert. Aber wie sich das mittelfristig, langfristig entwickelt, wissen wir halt noch nicht. Das wird sich dann zeigen. Bislang hat Tesla zum Beispiel bei Reichweite, Batterie, Führung zu Ladestationen doch noch deutliche Vorteile.
Martin?
Für mich ist die Elektrifizierung des Autos nicht nur beschlossen, sie wird mit fast naturgesetzlicher Sicherheit kommen, denke ich zumindest. Klar wurde mir das übrigens in einem Gespräch mit Herbert Diess, also dem Konzernchef von Volkswagen, das war vor etwa 2 Jahren, da hat er mir und anderen Chefredakteuren erklärt, warum Deutschland auf Elektro setzen müssen. Das war damals noch öffentlich recht umstritten, weil es gab etliche Stimmen, die sagten, ja, wir müssen eben neben dem Ladenetz für Elektro und dem klassischen Benzin-Tankstellennetz auch noch ein drittes Wasserstoffnetz aufbauen. Und ich fand das recht überzeugend, als Herbert Diess eben sagte, man kann nicht 3 Sachen gleichzeitig machen. Ja, das funktioniert nicht. Und da war eigentlich, als er sich dann damit auch in Berlin durchsetzte und in Brüssel, für mich klar, dass Elektro kommen wird. Und Elektro ist eben technisch auch leichter als Wasserstoff, ist eben vielleicht eine Übergangstechnologie, aber wenn, dann für 10, 15 Jahre Übergang. Und ich habe auch überhaupt keine Sorgen, dass die deutschen Hersteller das packen werden. Vielleicht dauert das noch 2, 3 Jahre, bis sie etwa beim Batteriemanagement so auf das Niveau von Tesla kommen. Aber ja, ich kann sagen, Elektro ist inzwischen ein No-Brainer. Würde ich sagen, anders als Michael, der ist natürlich enger verfolgt, muss ich zugeben. Aber it's the software stupid.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen, was wird künftig das Unterscheidungsmerkmal sein? Was wird den Wettbewerbsvorteil bringen? Ist das Elektromobilität oder sind das die Softwaredienste, die Aufrüstung der Autos mit Softwarekapazitäten?
Naja, das ist ja noch ein bisschen entfernt, autonomes Fahren zumindest. Da weiß noch keiner, wann sich das wirklich durchsetzt. Elektromobilität, die passende Reichweite, das bleibt schon zentral, noch für einige Jahre. Dazu kommt dann das passende Infotainment. Im Cockpit die richtigen Bildschirmflächen, modernes Aussehen und Handling, das wird wichtiger. Da kommen auch andere, zum Beispiel versuchen da chinesische Hersteller gerade enorm zu investieren und aufzuholen. Da muss ich halt vorne dabei bleiben, wenn ich im Wettbewerb meine Autos mit Premium-Aufpreis verkaufen will.
Zumal es da ja auch noch einen großen Unbekannten gibt, um den du dich auch in den letzten Wochen gekümmert hast, Apple. Und man fragt sich, kommen die noch in den Markt? Und wenn ja, wie?
Naja, wie soll ich sagen? Die versuchen das seit 2013. Bislang sind sie nicht da. Warten wir es mal ab.
Bevor wir weitermachen, eine kleine Pause.
Nochmal zum heutigen Werbepartner Vodafone Business. Mit dem Vodafone Wechselservice können Sie Ihr Business so richtig beschleunigen. Mit einem reibungslosen Wechsel ins Gigabit-Netz und folgendem aktuellen Angebot. Kommen Sie in den Business-Tarif mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde bei derzeit 0 Euro Grundgebühr für die ersten 6 Monate. Dabei inklusive die neueste Fritzbox, eine Mobile Flat, eine statische IP-Adresse und auf Wunsch die kostenlose Vorortinstallation. Alle Infos auf vodafone.de/businesscable.
Michael und Martin, ihr habt jetzt aufgezeigt, was da alles passiert und was entscheidend ist, um künftig wettbewerbsfähig zu sein. Gucken wir mal aufs Geld. Wie viele Milliarden gibt VW denn dafür aus?
Entwicklungsbudget 2019 waren 14 Milliarden Euro, gut 14 Milliarden Euro. Übrigens ungefähr 10-mal so viel wie bei Tesla. Das ist war den Analysten immer schon zu viel. Jetzt sehen die das auch ein bisschen anders. Volkswagen hat jetzt ausgewiesen, allein an Budget für Digitalisierung und für Elektroantriebe über 70 Milliarden Euro für die nächsten 5 Jahre. Das ist schon satt. Da weiß man nie so genau, gerade bei den Elektroantrieben, wie viel ist da an Investment in Batteriezellenfabriken mit drin. Aber es ist enorm. Niemand beschwert sich mehr darüber. Das ist einfach notwendig, um diesen Riesenkonzern nach vorne zu bringen.
Martin?
Ja, also ich habe neulich mit einer Kollegin, mit dem Renault-Chef Luca De Meo gesprochen. Und da sieht man ganz deutlich, was eben Konzerne wie Volkswagen unterscheidet, sage ich mal, von der automobilen Mittelklasse. Renault ist ja auch ein Riesenladen, sind ja auch mit Nissan verbündet, aber haben natürlich wirklich Schwierigkeiten, jetzt nach 2-3 Jahren Riesenverluste geschrieben, mal wieder in Fahrt zu kommen. Und bei denen ist es so, die können sich natürlich das, was Volkswagen jetzt macht, einfach nicht leisten. Also Luca De Meo sucht jetzt auch natürlich Geschäftsmodelle, die irgendwie außerhalb des klassischen Automobilbaus die Wertschöpfung verlängern. Was weiß ich, der macht Sachen wie Recycling und ähnliches mehr, wo sie eine gewisse Kompetenz haben. Aber man sieht schon, jetzt kommt es eben darauf an, wie viel Kohle die Konzerne haben. Und da sind ja auch relativ viele neue Mitspieler da, die gerade an den Börsen viel Geld eingesammelt haben.
In der Regel gilt da ja viel hilft viel, weil man einfach enorm viel Geld investieren kann. Michael?
Ja, viel hilft viel. Ich kann aber auch sagen, zum Beispiel bei Software, wenn ich das alleine nicht schaffe, dann hole ich mir Google Android ins Auto, mache das zur Basis meiner Software-Systeme. Das ist deutlich billiger. Ich gebe enorm Kontrolle ab, aber ich bekomme wahrscheinlich am Ende ein konkurrenzfähiges Betriebssystem.
Ja, das ist eben auch das Renault-Modell. Also Luca De Meo hat da quasi aufgegeben und sagt, okay, Android ist kundenfreundlich, funktioniert gut, so what, mache ich.
Michael, wie steht's denn mit den beiden großen Premium-Herstellern aus Deutschland, die zuletzt in den letzten Jahrzehnten so geglänzt haben? Daimler, respektive Mercedes und BMW, schaffen die den Sprung in die neue Welt?
Sagen wir es so, das ist schon ein bisschen schwieriger. Volkswagen hat ungleich mehr Kapital zur Verfügung und Volkswagen hat auch, das muss man einfach sagen, nach dem Dieselskandal 2015 schneller umgestellt auf Elektro. BMW war früh dabei, damals mit diesem kleinen i3, hat dann aber so ein bisschen den Glauben an die Elektromobilität verloren und ist jetzt ein wenig hintendran. Daimler hat das lange halbherzig gemacht mit der Elektromobilität, kommt aber jetzt bald, und das wird das entscheidende zentrale Auto sein, mit dem EQS, das ist die elektrische Version der S-Klasse. Wenn das einschlägt, dann werden die mit einem guten Ruf im Markt sein. Darauf kommt es jetzt eben an. Die haben auch einen Softwarepartner, einen guten mit Nvidia für die nächsten 4-5 Jahre. Mal schauen, was daraus wird.
Martin, wie hält es denn der Rest der deutschen Industrie mit der Zukunft? Stürzt der sich auch so vehement in die neue Zeit von IT und Software wie Volkswagen?
Ja, auf jeden Fall. Es bleibt Ihnen ja auch gar nichts anderes übrig. Also mir kommen da vor allem zwei Beispiele in den Sinn. Bosch und Siemens, beides sehr große Industriekonzerne, verändern sich beide sehr stark, fast disruptiv, kann man sagen. Bosch, größter Autozulieferer der Welt, muss schnell vom Verbrenner zu Elektro umschalten und gleichzeitig in der Digitalisierung natürlich auch eine führende Rolle spielen. Das macht das Unternehmen auf wirklich vielfältige Weise. Man war und ist vorne dran beim Internet of Things, also bei der Vernetzung und beim Datensammeln, etwa in Fabriken oder auch Haushaltsgeräten. Man eröffnet bald eine Chipfabrik in Dresden und ist einer der größten Produzenten von Sensoren, die in allen Konsumgütergeräten eine große Rolle spielen. Der Chef Volkmar Denner hat vieles davon früher erkannt als andere, ja, muss man echt sagen. Der Mann ist ein wenig eigen, manchmal verstehen die Mitarbeiter ihn auch nicht, ne? aber sehr schlau und Physiker, was mir jetzt auch den idealen Übergang zu Siemens ermöglicht. Das ist nämlich das zweite Unternehmen und wird ebenfalls von einem Physiker geführt, Roland Busch. Für den ist eben die Digitalisierung der Fabriken, wo ja Siemens echt eine ganz große Nummer ist weltweit, das Hauptthema. Da hat Siemens durchaus große Chancen, aber auch große Konkurrenz, so US-Giganten wie Amazon und Microsoft drängen ja auch mit ihren Plattformen in die Fabriken rein, also nicht nur ins Consumer-Geschäft, wie man das bisher kannte vor allem, sondern stark eben auch in das Geschäft B2B, also Business to Business. Aber ich glaube, dass Siemens da ganz gute Chancen hat und ja, nach dem Finanzmarkt erfolgreichen Joe Kaeser, der Siemens ja aufgeteilt hat in mehrere Portionchen und Portionen, ist es gar nicht schlecht, dass jetzt ein technisch sehr kenntnisreicher Mann wie Roland Busch dran ist.
Ja, wir haben keinen Physiker hier in der Runde, versuchen aber uns trotzdem an schlauen Antworten auf mediokre Fragen. Martin, wer müsste denn mehr machen, wenn du auf die deutschen Schlüsselbranchen und Unternehmen schaust? Wer macht dir Sorgen?
Gut, also um den Schlaf bringt mich keiner, so weit ist es nicht. Aber ein Unternehmen, was seine Zukunft quasi schon hinter sich hat, ist ThyssenKrupp. Ja, das ist ein Unternehmen, was sag mal, als warnendes Beispiel dienen kann. Die jetzige Chefin Martina Merz ist daran nicht schuld, aber sie kann auch gar nicht mehr so viel dran ändern. Also sie wird jetzt ThyssenKrupp eben mit Hilfe staatlicher Subventionen klimafreundlicher aufstellen, was die Stahlsparte betrifft, und hier und da noch kleines mittelständisches Geschäft betreuen. Wer es vermasselt hat, sind halt ihre Vorgänger und die Krupp-Stiftung als große Eigentümerin. Die haben in den letzten zwei Jahrzehnten also hier ein bisschen was gemacht und hier dort ein bisschen was, aber letztlich gezaudert und gezögert. Ja, und wenn man nach vorne schaut, ja, SAP ist ja ein tolles Unternehmen, deutsches, einzige große Digitalunternehmen von Bedeutung weltweit. Die haben allerdings schon das Problem, dass sie mehr machen müssen als das Bestandsgeschäft mit der Buchhaltung großer Unternehmen. Andere waren da schneller in der Cloud. Ich bin jetzt nicht unoptimistisch, aber da muss man genau hinschauen.
Danke, ThyssenKrupp. Das ermöglicht mir nun wiederum eine wunderbare Brücke zu meiner nächsten Frage. Michael, es heißt ja immer, große Konzerne seien besonders schwer zu modernisieren, einfach weil die Beharrungskräfte so groß sind. Und da ist ThyssenKrupp sicherlich ein gutes, weil trauriges Beispiel. Wie hat denn Herbert Diess, der VW-Chef, das geschafft?
Tja, hat er das wirklich schon geschafft? Bis jetzt hat er eine Strategie gesetzt. Diese Strategie ist eigentlich so, ja, die ist so zentral und auch durch die gesetzlichen Vorgaben so klar vorgegeben, dass die fast selbsterklärend ist. Ganz so einfach war das natürlich nicht. Das hat schon eine Zeit gedauert. Vor ihm der Konzernchef Matthias Müller hat es angefangen, er hat es dann nochmal beschleunigt. Also ich will es nicht kleinreden. Nur er hat natürlich neben sich ein paar Vorstände, die wirklich gut sind und die machen da mit. Im Zweifel wären die selbst drauf gekommen und hätten das selbst gepusht. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Du hast ja gerade eben gesagt, worauf wir bei Daimler, bei Mercedes achten müssen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es klappt oder nicht. Worauf müssen wir denn bei Volkswagen schauen, um so ein Gefühl zu bekommen, ob aus den Ankündigungen, die jetzt in der Öffentlichkeit sind, tatsächlich etwas wird?
Die haben jetzt ein, zwei Projekte aufgesetzt, die zentral sind. Also die ersten Tesla-Jäger, so nenne ich es mal, sind ja jetzt, kommen jetzt nach und nach auf den Markt. ID3, ID4, ID5 und so weiter. Bei Porsche und Audi werden auch weitere Elektroautos kommen. Die nächste Generation dann, 2024, 25, 26, die ist entscheidend. Das sind die Autos, die dann schon zumindest Kameras, Radargeräte und so weiter fähig sein müssen, autonom oder fast autonom zu fahren, wenn man irgendwann später die Software aufspielt. Das sind die Autos, die dann wirklich Tesla-Niveau haben müssen und weltweit den Standard setzen sollen oder zumindest ganz vorne mit dabei sein müssen. Da müssen wir jetzt gucken, wie das in den nächsten ein, zwei Jahren losgeht, ob sich da wieder Ärger anbahnt oder ob es jetzt mal gut funktioniert, das ist zentral.
Martin?
Ja, ich glaube, gegen Tesla wird man ankommen, genauso wie gegen die vielen neuen E-Auto-Hersteller wie Lucid. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Kandidaten, die aufs Auto zielen. Ich nenne mal vor allem Google mit seiner Tochter Waymo, die beim autonomen Fahren ganz vorne sind. Oder auch Apple die schon etliche Milliarden in die Entwicklung von Autos gesteckt haben. Sie wollen mit dem Auto wie beim iPhone einen neuen Industriestandard setzen. Und sie haben nahezu unbegrenzte Finanzmittel. Aber Apple, das ist dann vielleicht schon die nächste Geschichte.
Michael, vielen Dank.
Ja, immer gern. Hat Spaß gemacht.
Martin, vielen Dank.
Ja, war mir eine Freude.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.